Hallo und herzlich willkommen zurück am Lagerfeuer. Schön, dass du wieder hier bist. Es war eine längere Pause und heute melde ich mich mal wieder mit einer neuen Folge. Und zwar geht es um eine ganz große Frage. Kann man eigentlich der Wissenschaft trauen, vernünftig denken, den Verstand einschalten und gleichzeitig an Gott glauben? Was ist mit dem, was unser Wissen überschreitet? Sind das Gegensätze oder geht das zusammen? Darum geht's heute in dieser Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Evelyn Baumberger. Ich bin Theologin und leite das reformierte Labor REFLAB. Unter freiem Himmel. Das Lagerfeuer für NomadenchristInnen. REFLAB. Herz und Verstand, das trennen wir im deutschsprachigen Kulturkreis. Da gibt es zum einen die Gefühle, das Herz, das pocht, das schlägt, das Leidenschaft empfindet, Feuer fängt. Das Herz, das zerbrochen ist manchmal, das Herz, wo die Gefühle sich darin abspielen, und auf der anderen Seite oder so ungefähr 30 Zentimeter höher oben der Kopf, der für den Verstand steht. Im Kopf entscheiden wir, im Kopf denken wir, im Kopf überlegen wir uns Dinge rational durch. Und mit der Kultur, in der ich aufgewachsen bin und zu Hause bin, sind das Gegensätze. Das ist nicht überall so und war auch nicht überall so. Und deswegen hat es mich ziemlich fasziniert und geflasht, als ich mal gehört habe, dass im Bibelhebräischen, was ich als Theologin ja gelernt habe, dass im Hebräischen das Herz eben nicht nur das Zentrum der Gefühle ist, sondern dass dort auch der Verstand sitzt. Das Herz in diesem Bibelhebräischen, Lev heißt das, der Begriff, das kommt im Alten Testament doch ziemlich häufig vor, einige Male an wichtigen Stellen. Und da könnte man jetzt hineinlesen aus einem deutschsprachigen Kulturkreis, westeuropäisch, ja, mit dem Herz, da sind die Gefühle gemeint. Und das spielt ja auch beim Glauben eine wichtige Rolle, dass da der Glaube ist nicht nur im Kopf, ist nicht nur eine Entscheidung, sondern man will den auch fühlen. Diese Beziehung zu Gott, dieses beim Beten, dass einem da jemand zuhört, das soll nicht einfach eine rationale Sache sein, sondern das soll man auch fühlen. Und umgekehrt bildet das Rationale im Glauben oft wie eine Hürde, also dass man denkt, ja, okay, Glaube, das kann man nicht rational erklären, also hat das eigentlich gar nichts mit Verstand und Vernunft zu tun. Und in diesem Begriff des Herzens im Hebräischen kommen diese beiden Ebenen eben zusammen. Das finde ich ganz spannend. Als diese Sprache entstanden ist, eine sehr alte Sprache, da wusste man ja auch noch gar nicht so viel über die Anatomie des Menschen. Da war das Herz die Mitte des Menschen, das Zentrum jedes Menschen, und deswegen war dort auch alles Wichtige sozusagen deponiert. Der Sitz des Verstands, des Gewissens, der Entscheidungen, der Lebenskraft, der Lebensfrische, aber eben auch der Gefühle und des Glaubens. Und es gibt einige Texte im Alten Testament, wo, wenn man die mit dieser Brille liest, man versteht sie ein bisschen anders. Da war zum Beispiel der bekannte König Salomo, der weise König Salomo. Da gab es diese Szene, wo Gott ihm sagt, was wünschst du dir von mir? Ich gebe dir, was auch immer du dir wünschst. Und Salomo hätte sich ja da Reichtum wünschen können. Das ist dann immer so die Story, das Narrativ. Salomo hat sich kein Reichtum gewünscht, er hat sich nicht mehr Macht gewünscht, sondern er sagt da, das steht im Text, er wünscht sich ein Herz, das hört, damit er dem Volk Gottes Recht verschaffen und unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Ein Herz, das hört, damit er unterscheiden kann. Also die Unterscheidung, die da auch mit dem Herz in Verbindung gebracht wird, das Treffen von guten Entscheidungen. Und ich denke, ich spreche da nicht nur für mich, wenn ich sage, dass gute Entscheidungen nicht nur rational sind, sondern auch viel mit dem zu tun haben, was ich jetzt Bauchgefühl nennen würde. Eben mit dem Herz, mit etwas, was irgendwie im Impulsschlag, im Rhythmus dieser Entscheidung auch schlägt. Und Gott antwortet dem Salomo, ich gebe dir das, ein weises, verständiges Herz, ein Herz, das Verstand besitzt. Eine spannende Formulierung. Das jetzt so ein Beispiel aus dem Alten Testament. An einer anderen Stelle steht es, falls ihr das übrigens nachlesen wollt, das mit dem König Salomo, das steht in 1. Könige 3, Verse 9 und die weiteren Verse dort. Im Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 31, steht, dass Gott sagt, meine Weisung, mein Gesetz habe ich in ihre Mitte gegeben und in ihr Herz werde ich sie ihnen schreiben. Also ein Gesetz, etwas, das das eigentlich etwas Statisches irgendwie ist, wo man sich daran halten kann, was vom Volk Israel in der Bibel auch immer als Geschenk aufgefasst wurde, also das Gesetz nicht als Einschränkung, sondern als Geschenk, das wird den Menschen ins Herz geschrieben. Und auch dort sehen wir, da vermischen sich irgendwie die Entscheidungen und die Weisungen, die Gebote, das rationale, kognitive und mit dem, was ich tun möchte schlussendlich. Da kommen diese Ebenen zusammen. Übrigens ist es im Neuen Testament, das ist ja nicht in Hebräisch, sondern in Griechisch geschrieben, ist das ganz ähnlich, das habe ich noch nachgelesen. Das griechische Wort kardia hat eine ganz ähnliche Bedeutung wie das hebräische Wort lev. Es bedeutet eben ebenfalls Emotionen, Gedanken, Sehnsüchte, Gefühle, Willen. Und eine Geschichte, die kommt jetzt dann bald wieder mit der Weihnachtsgeschichte, die Maria, die alles hört, was die BesucherInnen vom Jesuskind sagen, da steht dann am Schluss, und sie bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Sie behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und da hat das Herz schon ein bisschen eine Hirnfunktion, oder? Es denkt nach, sie bewegt etwas in ihrem Herzen. In freieren Übersetzungen steht da manchmal auch, und sie dachte viel darüber nach. Und das ist ja etwas, was wir im westeuropäischen Kulturkreis nicht im Herz tun würden, sondern im Kopf, das Nachdenken darüber. Ich fand das sehr schön, als ich das zum ersten Mal gehört habe, weil es eben verschiedene Ebenen zusammenbringt. Das Denken, das Glauben, das Fühlen, das Entscheiden, das Kommunizieren, das sind keine Gegensätze. Vielleicht hast du auch schon mal die Aussage gehört, vertrau auf Gott und nicht auf deinen Verstand, nicht auf das, was du weißt. Und da wird das so als Gegensatz dargestellt. Ja, wenn es kann auch was Manipulatives haben, wenn dir das irgendwie nicht einleuchtet oder sogar wenn du das störend, irritierend findest, und du findest, das hat nicht Hand und Fuß intellektuell, dann mach das nicht, weil die Ebene des Glaubens ist sowieso woanders. Gottes Wege sind nicht unsere Wege, die sind irgendwie höher. Das ist eine andere Ebene, und deswegen macht es auch nichts, wenn es intellektuell jetzt nicht trägt. Und ich finde, das ist völlig falsch. Wenn man in die Bibel schaut und auch in die Kirchengeschichte, dann gehören der Verstand, die Vernunft und der Glaube immer zusammen. Wenn man in die Geschichte blickt, stand und steht das Christentum immer im Austausch mit anderen Wissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften von Anfang an. Da war zum Beispiel die Philosophie. Im Neuen Testament finden wir ganz viele Texte, die philosophisch geprägt sind von der damaligen Zeit, die darauf reagieren und Dinge entweder aufgreifen oder auch kritisieren. Ich habe zum Beispiel mal gehört, dass es einen Brief des Philosophen Diogenes geht, wo er schreibt, er bedankt sich bei den Göttern, dass er nicht als Tier, sondern als Mensch geboren wurde, nicht als Mann, sondern als Frau und nicht als Grieche, sondern als Barbar. Und wenn du ein bisschen bibelfest bist, dann kommt dir das vielleicht bekannt vor. Nämlich schreibt der Apostel Paulus im Brief an die Galater, da in Christus ist weder Mann noch Frau, weder Grieche noch Jude, weder Sklave noch Freier. Also da gibt es diese Unterscheidung eben nicht mehr. Und das eine ist nicht mehr besser als das andere. Das wäre jetzt ein Beispiel auf eine kritische Reaktion auf die Philosophie. Dann im Mittelalter gibt es die Strömung der Scholastik, also eine philosophisch-religiöse Strömung. Das war der Versuch, den Glauben rational nachzuvollziehen. Es gibt einen Satz vom Anselm von Canterbury, einem Philosophen der damaligen Zeit. Er möchte einen Glauben, der das Verstehen sucht. Ein Glauben, der nachvollziehen will. Also nachvollziehen will, was man glaubt. Und das ist eine Bewegung, ich glaube, eine Sehnsucht, die viele Menschen heute auch noch kennen. Dass Glaube eben nicht einfach irrational sein soll und abgekoppelt vom Rest des Lebens und Denkens, sondern dass das auch irgendwie zusammenpasst. Und das wäre jetzt ein Beispiel dafür, wie das in der Kirchengeschichte auch so stattgefunden hat. Dann gibt es später die Reformation, die auch mit der Bildungsbewegung, dem Humanismus in Beziehung stand, diese Bildungsbewegung auch voranbrachte. Und auch heute noch, Theologie, wie sie an den Universitäten gelehrt und erforscht wird, ist eine interdisziplinäre Wissenschaft. Also da knüpft man an Philosophie auf der einen Seite, auch auf Literaturwissenschaft, auf Soziologie, auf historische Wissenschaften und so weiter, auf Pädagogik, in Religionspädagogik. Also da steht man im Austausch mit anderen Wissenschaften. Die biblischen Texte, die christlichen Traditionen und die Geschichte werden erstmal unabhängig vom individuellen Glauben an Gott untersucht. Also man kann auch als Atheist in Theologie studieren, wenn man möchte. Und das führt aber auch dazu, dass manche behaupten, an der Uni verliere man seinen Glauben, wenn man Theologie studiere. Ich habe das gar nicht so erlebt. Im Gegenteil, es macht mich sprachfähiger über meinen Glauben, weil es eben nicht meine individuelle Überzeugung nur ist, sondern weil sich das einreiht in eine Religion mit einer langen Geschichte, mit auch einer Dogmen- und Philosophiegeschichte, wo Dinge durchdacht worden sind, wo gestritten wurde über Formulierungen, über Überzeugungen, wo wir heute auch darauf aufbauen. Und ich lerne die Wurzeln dessen kennen, kann unterscheiden, was sich seither verändert hat und warum. Und das alles unter derselben Prämisse, und da kommt dann der individuelle Glaube wieder ins Spiel, unter der Prämisse, dass der Gott, den wir in der Bibel finden, der sich in der Kirchengeschichte immer wieder mit dem man sich befasst hat, dass dieser Gott auch heute noch der gleiche ist und wir mit dem in Beziehung treten können. Da kommt dann wieder der Glaube ins Spiel. Ja, Fazit: Glaube und Vernunft sind keine Gegensätze. Und doch fühlt es sich ja manchmal so an, und so kommen wir zum zweiten Teil dieser Folge. Kann man eigentlich im Herzen glauben, aber die Dinge, die einem rational umtreiben, dann irgendwie sein lassen? Da gibt es ja so Konflikte, zum Beispiel die Frage nach dem Warum, nach einem schweren Schicksalsschlag. Menschen, die das schon mal erlebt haben, oder auch wenn wir in die Welt blicken, wenn wir die News sehen von Krieg, von Verfolgung, da fragt man sich doch, warum greift da Gott nicht ein? Wie können wir uns das rational erklären, dass es einen Gott gibt, dem ich vertraue, zu dem ich spreche, dem ich glaube, dem ich mein Leben irgendwie auch anvertraue und der dann aber nicht eingreift, wenn etwas ganz Schlimmes passiert anderen Menschen. Das ist so eine Spannung, ein Beispiel für so eine Spannung. Oder umgekehrt, man will glauben und daran festhalten, weil es einen irgendwie überzeugt, aber die Gefühle schweben woanders. Wenn man betet, hat man das Gefühl, man spricht ins Leere. Irgendwie hält das Herz nicht, was der Kopf entschieden hat. Also man sagt, ja, das ergibt alles Sinn, aber im Herz ist da diese Leere. Ja, wie geht das zusammen? Wie kann man trotz dieser schwierigen Fragen und Themen, die einen im Laufe des Lebens konfrontieren, einen Glaubensweg gehen, bei dem man nicht immer wieder aus dem Tritt kommt, also wo Steine im Weg dazu dienen, dass man sich auch an ihnen entlanghangeln kann, weiter klettern kann oder wo man bei Weggabelungen zu guten Entscheidungen findet, wie geht so ein Glaube? Vielleicht haben einige von euch, die das jetzt hören, auch schon Sätze gehört wie, wenn du solche Fragen stellst, dann glaubst du nicht genug. Und ich finde das genauso falsch wie das Umgekehrte. Mach dir doch darum keinen Kopf, dass am Schluss kommt doch alles gut, weil die Fragen sind nun mal da, wir wollen uns damit beschäftigen. Und dann im dritten Teil dieser Folge erzähle ich dir einige Möglichkeiten, wie du mit solchen Fragen umgehen kannst. Vorher aber noch ein kurzer Exkurs zum Hintergrund, weil ich finde, es ist wichtig, dass man Glauben als einen Prozess versteht, dass man Glaube als etwas versteht, das dynamisch ist und nicht statisch und dass man auch weiß, das ist normal, dass sich Glaube verändert im Laufe des Lebens. Gott ist mit uns auf diesem Weg und was ich heute glaube, muss nicht definitiv sein und das macht einen viel flexibler. Und rückblickend erkennt man das manchmal. Ich habe, als ich begonnen habe, Theologie zu studieren, habe ich ein Tagebuch angefangen, ein Glaubenstagebuch, wo ich so alle paar Monate mal geschrieben habe, was glaube ich jetzt eigentlich? Was hat sich verändert? Und das ist total spannend, um das nachzuvollziehen. Kürzlich hat mir jemand gesagt, er habe sich einmal öffentlich geäußert zum Thema Ehe für alle, was ja so ein großer Streitpunkt war in der christlichen Szene. Er habe da einen Facebook-Post gemacht und dann habe ihm jemand gesagt, du hast dich verändert, du glaubst nicht mehr das, was du vor ein paar Jahren noch geglaubt hast. Und das war von dieser Person, die das kommentiert hat, war das negativ gemeint. Du bist nicht mehr im Kern unseres Glaubens, du bist vielleicht vom Glauben abgefallen sogar. Und für ihn war das aber ein positiver Moment zu merken, okay, ich entwickle mich weiter. Das finde ich spannend, dass sich das so manchmal erkennen lässt. Manchmal braucht es ja auch Menschen, die einem das sagen, dass hier und hier hast du dich verändert. Für mich war das eine große Erleichterung, als ich realisiert habe, dass Glaube nicht eine einmalige Entscheidung ist für Gott, sondern nicht eine Theologie, ein Gedankengebäude, eine Weltanschauung, für die ich mich jetzt entscheide und an der ich festhalte für den Rest meines Lebens, sondern eben das damit, was ich im Leben erfahre, womit ich konfrontiert bin, mit Schönem, aber vor allem wahrscheinlich auch mit Schwierigem, dass da der Glaube auch immer wieder herausgefordert wird und sich verändert. Als Theologin habe ich dazu natürlich auch einen biblischen Beleg. Und zwar heißt es im 1. Korintherbrief 13, das ist dieses berühmte Kapitel über die Liebe übrigens. Die Liebe erträgt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Ein wunderschöner Text, wenn du den nicht kennst, lies den doch nach, 1. Korintherbrief Kapitel 13. Da steht aber auch von so einem Prozess. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, überlegte wie ein Kind. Als ich aber erwachsen war, hatte ich das Wesen des Kindes abgelegt. Und da geht es eben auch darum, dass man jetzt noch vielleicht als Mensch auf der Welt manche Dinge wie in einem trüben Glas sieht, durch ein trübes Glas sieht, durch einen Filter, durch eine schmutzige Linse und irgendwann dann Gott gegenübersteht und klar sieht oder dass einem Dinge auch aufgedeckt werden im Laufe des Lebens, dass man sich entwickelt. Es gibt da einige Entwicklungsmodelle, teilweise wissenschaftliche Modelle, teilweise aber auch eher so Metaphern dafür, die ich denke, die helfen, um zu zeigen, dass es gut und normal ist, dass sich Glaube im Laufe der Zeit verändert. Ich spreche diese vier Modelle ganz, ganz kurz durch jetzt. Ich möchte mich da nicht allzu lange aufhalten, dass es nicht langweilig wird, um zuzuhören. Ihr könnt das alles auch nachlesen oder googeln. Das erste Modell wäre ein Stufenmodell. Also zum Beispiel, vielleicht kennen die einen von euch Gott 9.0, das war so ein Buch, oder es ist auf der wissenschaftlichen Seite ist es von einem Forscher namens James Fowler. Der hat da 6 Stufen erforscht der religiösen Entwicklung. Das beginnt als kindlicher Glaube bei einem Urvertrauen, das einem von den Eltern vermittelt wird oder von Bezugspersonen. Dann geht es weiter, dass man das ein bisschen reflektiert, vor allem vielleicht im Teenageralter, sich da auch abgrenzt oder umgekehrt auch der Glaube etwas ist, was eine Beziehung stiftet, also wo so die Peer Group eine Rolle spielt. Gehe ich vielleicht in eine Jugendgruppe, vielleicht kennen das einige von euch so. Da ist es dann eben wichtig, als Identitätsmarker auch sein Glauben, also nicht die Abgrenzung, sondern die Harmonie. Als erwachsene Person könnte das weitergehend reflektierend, kritisch, dass man Dinge hinterfragt, bezweifelt und vielleicht dann eben zu einem neuen Glauben findet. Und da gibt es auch den Begriff der zweiten Naivität. Also die erste Naivität wäre so, ich glaube als Kind, ja, da gibt es Gott, der macht Wunder und da gab es mal zum Beispiel die Arche Noah und der Garten Eden. Und diese Naivität legt man irgendwann ab und kommt dann zu einem Glauben, wo man eben reflektiert und trotzdem auch wieder in dieses Vertrauen reinfinden kann. Eben eine zweite Naivität. Und in diesen Stufenmodellen gäbe es dann aber noch weitere Stufen, wo der Horizont dann immer weiter wird, wo es eine Art universalisierende Spiritualität gibt, die einen auch verbindet mit Menschen anderer Religionen. Und jede dieser Stufen umfasst die vorherigen. Also da ist in den Modellen eigentlich keine Wertung drin. Es geht nicht darum, dass man so weit kommt wie möglich, sondern das sind einfach unterschiedliche Entwicklungsphasen. Ich sehe trotzdem bei diesen Modellen so ein bisschen die Gefahr, dass man es verstehen könnte, ja, je weiter, desto besser. Je weiter ich da in diesem Spiral Dynamics Modell von Gott 9.0 aufsteige, desto besser ist mein Glaube, und das ist ganz sicher nicht gemeint damit. Ein anderes Modell, ein zweites Modell von einem Forscher, Heinz Streib, der wollte eben dieses Stufenmodell von Fowler auch weiterentwickeln und kritisieren, ein bisschen flexibler, lebensnah machen, ein Modell, das weniger linear ist und wo man auch religiöse Biografien differenzierter anschauen kann. Und er entwickelte statt Stufen, die einander ablösen und aufbauen aufeinander, Stile, die gleichzeitig nebeneinander bestehen können. Also teilweise gehöre ich dem einen Stil ein bisschen mehr an und dem anderen aber auch. Und diese Stile sind alle charakterisiert von unterschiedlichen Beziehungen, die man mit anderen Menschen hat und die auch die eigene Spiritualität prägen. Also da kann zum Beispiel ein Stil sein, dass man mehr institutionalisiert glaubt, dass es sich mehr einer Religionsgemeinschaft zugehörig fühlt, auch diese Orte besucht, mehr oder weniger stark daran gebunden ist. Ein anderer Stil wäre dann eher das Individuelle, eine mystisch geprägte Spiritualität, oder dann ein dialogischer Stil, wo man im Austausch steht, auch mit Menschen, die anders glauben und das Fremde so als Bereicherung empfindet. Das ist so eher eine Pluralität von Glaubensmodellen. Mich hat es ein bisschen erinnert an das Video und die Podcast-Folge, die ich mal gemacht habe über spirituelle Typen. Welcher spirituelle Typ bist du? Das einfach als Klammerbemerkung. Dann das dritte Modell ist eher so eine Metapher, nämlich das Modell der Jahreszeiten. Vielleicht hast du das auch schon gehört, dass Leute sagen, ja, ich bin jetzt in dieser Season, und genau, das ist so ein natürliches, das fühlt sich so intuitiv an. Und es gibt in diesem Jahreszeitenmodell sowohl Zeiten der Fülle, des Erntens, wo vieles aufblüht und wächst, aber auch Zeiten, in denen nichts blüht. Also jetzt, wenn wir in Richtung Winter schauen und die Bäume verlieren alle ihre Blätter, wo man auch das Gefühl hat, es ist ein bisschen karg. Und ja, da ist nicht viel Wärme da, wo ich mich frei bewegen kann, sondern alles fühlt sich vielleicht so ein bisschen eng und dunkel an. Das trifft es ja auch für Phasen des Lebens, und deswegen ist dieses Modell, glaube ich, auch sehr anschlussfähig. Aus theologischer Sicht knüpft es auch an biblische Bilder. Also im Neuen Testament gibt es ganz viele Erzählungen, auch die Gleichnisse von Jesus, wo er davon spricht, wie Menschen säen und ernten, das Gleichnis vom Sämann und so weiter. Es gibt eine Dynamik zwischen aktiv und passiv. Das ist auch schön, die Bewegung geht so im Kreis. Also man wechselt, es ist natürlich, dass sich das immer wieder abwechselt. Es ist noch weniger statisch als die beiden früheren Modelle. Und ja, gleichzeitig könnte man es auch so auffassen, dass es immer wieder ein bisschen von vorne losgeht, und das stimmt ja so auch nicht mehr. Also die Bewegung ist ja mehr spiralförmig als kreisförmig. Ein viertes, letztes Modell arbeitet mit Glaubensveränderungen, also Momente, wo man das Gefühl hat im Leben, da gab es ein Vorher und gibt es ein Nachher. Ich habe das gelesen bei Johannes Zimmermann, der Bezug nimmt auf eine Studie, Greifswalder Studie, wie Erwachsene zum Glauben finden. Da hat man eben festgestellt, dass es immer wieder so Bewegungen gibt, die wie so Bekehrung und Entkehrung, in Anführungszeichen, so diese beiden unterschiedlichen Richtungen, Wellenbewegungen, näher zum Glauben, wieder weiter weg. Konversion, Dekonversion könnte man das auch nennen, aber eben in einem ganz weiten Sinne. Also dass es Momente gibt, wo sich der Glaube intensiviert, wo man ja, sich mehr damit beschäftigt, vielleicht auch mehr spirituelle Praxis lebt, und dann aber auch wieder Phasen im Leben, wo der Glaube eher weiter weg ist, wo man sich nicht so viele Gedanken macht darüber oder sogar sich distanziert fühlt oder sogar bewusst sich mal abwendet davon. Und dieses Modell finde ich auch spannend, weil es so Spannungen mit abbildet, weil es auch ja, noch mehr als die Jahreszeiten mit dem Winter-Sommer-Wechsel, wo es auch ein bisschen eine Wachstumszeit und Rückzugszeit hat, noch ein bisschen mehr auch diese Spannungen, auch vielleicht die kognitiven Spannungen mit dem Glauben auffasst oder auch sozial, also dass ich mal mit Menschen mehr unterwegs bin, enger unterwegs bin, wo Glaube auch eine Rolle spielt oder dann eben wieder nicht. Es gibt vielfältige Geschichten, die in diesen Modellen Platz haben. Und wenn du magst, kannst du mir gerne einen Kommentar schreiben, wie das auf dich wirkt, wie das auf dich, ja, wie das für dich klingt, mit welchem Modell du dich da am ehesten identifizieren könntest. Für mich war das sehr hilfreich zu merken, das ist sogar wissenschaftlich erforscht, dass sich Glaube entwickelt. Und zwar nicht nur bis ins Erwachsenenalter, sondern auch darüber hinaus. Und ich glaube, das ist ein Bereich, der auch in der Forschung immer noch mehr beleuchtet wird. Auch die Frage, wie ist das eigentlich im Alter? Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, die mir erzählt hat, dass sie nach der Pensionierung ihren Glauben wie in eine neue Sprache finden musste dafür und neue Rituale, dass sich neue Fragen auch stellen in dieser Lebensphase, wo man sich nicht mehr über den Beruf definiert oder auch nicht mehr über die eigenen Kinder, sondern ja nochmal auf sich selbst zurückgeworfen ist. Das finde ich auch einen spannenden Punkt und da gibt es ganz sicher auch ganz viel Potenzial, darüber nachzudenken, was macht eigentlich das Alter, das Altern mit dem Glauben, mit der eigenen Spiritualität. Zum Schluss möchte ich dir gerne vier Möglichkeiten mitgeben, die ich mir überlegt habe. Es gibt ganz sicher auch mehr. Vier Möglichkeiten, wie man mit diesen Spannungen zwischen Verstand und Glaube oder Kopf und Herz umgehen kann. Wenn einem so eine Frage umtreibt, wie warum ist das passiert? Oder warum möchte ich zwar glauben, aber da ist eine große Leere? Es gibt verschiedene Antworten. Ich denke, die sind verschieden, je nachdem, was für ein Typ man ist, wie man lernt, wie man Neues lernt, wie man sich gerne beschäftigt, wie man in Beziehung steht, aber je nachdem auch, welche Art und Weise diese Frage, dieser Konflikt zwischen Verstand und Glaube einen umtreibt. Eine sehr traditionelle Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man eben vom Rationalen ein bisschen Abstand nimmt und ins Gebet geht, Meditation, Kontemplation, Stille, dass man eine Frage im Raum schweben lässt, anstatt ihr so aktiv nachzudenken. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, von Pilgern bis Exerzitien, Meditation, Zen. Mit Zen kenne ich mich wenig aus. Vielleicht kommt jetzt gleich ein Kommentar, dass das gar nicht dazu passt. Aber was ich meine ist, auch das Rationale zeitweise loslassen. Also Gott ist nicht der Fels, an dem ich mich krampfhaft festhalten muss, sondern Gott ist die Luft, die mich trägt, wenn ich mal loslassen muss. Und in einer eher mystischen Spiritualität, vielleicht ein Link zu meiner Podcast-Folge «Was ist eigentlich Mystik?», da können Erkenntnisse aufscheinen, die rational nicht kommen. Also in der Stille kommen plötzlich neue Gedanken und ich würde das jetzt sogar mit meinem Glauben so framen, in der Stille spricht Gott anders. Oder viele Menschen erleben das so, dass sie das tatsächlich auch als Reden Gottes, als Antwort, sei es ein Gefühl, sei es ein Begriff, sei es ein Bild, wahrnehmen. Das wäre so eine Möglichkeit. Eine andere wäre, dass man das eben nicht alleine tut, sondern in Gemeinschaft geht und die Fragen und Konflikte und Herausforderungen mit anderen Menschen diskutiert. Das können Freunde, Freundinnen sein, das können ja nahestehende Menschen sein, das können TherapeutInnen sein, seelsorgliche Begleitpersonen. Es kann aber auch sein, dass das auf einem digitalen Weg stattfindet, also sei das mit einem Podcast, es könnten auch Workshops, Tagungen sein, wo man in die Auseinandersetzung geht und sich anhört, was haben andere Menschen zu diesen Fragen zu sagen. Ich bin nicht allein mit diesen Fragen. Was kommen da für andere Ansätze? Das wäre eine zweite Möglichkeit. Eine dritte ist, dass man sich wissenschaftlich damit beschäftigt. Also, und ich meine jetzt zum Beispiel theologisch, aber nicht nur. Also zum Beispiel, dass man Geschichten aus der Bibel mal anschaut, also ein Konflikt könnte ja sein, Es gibt in der Bibel zwei Schöpfungsgeschichten, die man kann die framen als unterschiedliche Perspektiven auf das gleiche Geschehen, aber es stimmt eben nicht ganz, weil die Reihenfolge der Schöpfung ist in den beiden Geschichten unterschiedlich. Das heißt, eine davon, wenn es so geschehen wäre oder ist, dann muss eine davon falsch sein. Und das bringt einen kognitiv schon mal an eine Grenze, und das in den ersten drei Kapiteln der Bibel. Da kann es helfen, dass man da nachliest, was sagt die Theologie dazu. Und zum Beispiel könnte man dann herausfinden, dass die eine Geschichte sehr auf Ordnung angelegt ist, dass da ganz stark Tag 1, Tag 2, Tag 3 und die klingen alle ähnlich. Es wurde Abend und wieder Morgen, ein neuer Tag. Und da wird geordnet, wie Gott was schafft, wann. Und am Schluss steht dann der Sonntag, der Sabbat. Also der Sabbat, nicht der Sonntag. Jetzt im übertragenen Sinne wäre es der Sonntag im Christentum. Wo man dann herausfindet, dass dieser Text vermutlich in einer Phase geschrieben wurde, wo sich diese jüdische Religion auch konstituiert hat in Abgrenzung zu anderen, wo eben dieses Bedürfnis nach Normativität, nach Ordnungen sehr stark war. Und auf der anderen Seite diese Geschichte mit der Schlange und mit den Menschen, die eine Frucht essen und sich dann nackt fühlen und vor Gott davonlaufen, die sehr viel narrativer ist. Auch die Erzählung, wie Gott den Menschen schuf als Gegenüber, die hat sehr viel mehr Bildhaftes. Da geht es mehr um Inhalte. Wer ist der Mensch? Wer ist Gott? Wie sind wir in Beziehung zueinander aufgestellt? Das zum Beispiel wäre spannend, dann zu merken, dass diese Geschichten nicht ihren Wert verlieren, auch wenn sie historisch oder wissenschaftlich nicht zutreffend sind, dass da etwas drinsteckt, was mir etwas über mich als Mensch und über Gott auch sagt. Oder ein anderes Beispiel wäre, wie ging das eigentlich mit der Auferstehung? Wissenschaftlich kann ich nicht glauben, dass ein Mensch nach seinem Tod wieder ins Leben kommt. Und trotzdem ist das Zentrum des christlichen Glaubens, dieser Neuanfang, dieser Jesus Christus, der zu neuem Leben kam, erweckt wurde. Was mache ich damit? Und sich da verschiedene Antworten anzuhören oder Antwortversuche und zu merken, vielleicht weiß ich es am Ende des Tages nicht überzeugend, rational, aber irgendwie enthält diese Geschichte eine Tiefe und eine Bedeutung, mit der ich dann doch etwas anfangen kann. Übrigens auch dazu eine Podcast-Folge, ist Jesus wirklich auferstanden? Und die vierte Möglichkeit, sich mit solchen Spannungen zu beschäftigen, wäre eine kreative Auseinandersetzung. Also zum Beispiel das Schreiben, dass ich aufschreibe, wie es mir damit geht, einfach mal den Stift laufen lasse übers Blatt oder etwas zeichne, male, in die Musik gehe, Musik anhöre oder Musik mache und da versuche, diese Fragen schweben zu lassen und mitzutragen, auf den Fingerspitzen zu haben, ohne dass sie dann immer direkt voll im Kopf sein müssen. Das wäre auch eine Möglichkeit, weil Kunst ja auch immer eine Möglichkeit der Imagination ist, also die Vorstellungskraft anzuregen und herauszufinden, wie es sonst noch sein könnte. Eine ganz schöne Möglichkeit auch. Das waren die vier Möglichkeiten, die ich sehe. Das Gebet, Kontemplation, Gemeinschaft, die Wissenschaft und ihre Schönheit und die Kunst. Das verschiedene Möglichkeiten. Jetzt bin ich am Ende meiner Ausführungen und am Anfang deiner Gedanken. Es interessiert mich sehr, was du dazu denkst. Schreib mir sehr gerne einen Kommentar oder ein E-Mail oder mach mir eine Sprachmemo auf Instagram. Da findest du mich auch unter Evelyn Baum. Was denkst du über diese Modelle? Passt da was auf deine Wahrnehmung, deines Glaubens und dieser Entwicklung? Wie gehst du mit Spannungen um? Welche Spannungen beschäftigen dich? Es interessiert mich. Schreib mir sehr gerne einen Kommentar. Dann verabschiede ich mich für heute und möchte dich noch darauf aufmerksam machen, dass du auf unserer Website treflab.ch immer wieder laufend neue Artikel und Podcast-Folgen findest. Also wenn du diesen Podcast abonniert hast und denkst, ah, schade, kommt da nicht mehr, dann schau mal auf reflab.ch vorbei oder folge uns auf Instagram, da sind wir auch. Und da kriegst du immer das Neueste aus dem Reflab mit interessanten Gedanken, Podcasts, Anregungen Und wir freuen uns auch über jeden Kommentar, den wir da kriegen, weil wir nicht ein One-Way-Account sein sollen, der einfach nur sendet, sondern weil wir da auch gerne was von euch aufnehmen. Less Noise, More Conversation, einer der Slogans unseres RefLab. Und damit verabschiede ich mich. Hab's gut. Tschüss, bis nächstes Mal. Ciao.